Klaus. Super.
Jo.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Krischke. Weil der Chef ist noch nicht da. Unserer tollen Online-Sprechstunde hier wieder mit unserem Lieblingsgast, unserem Pferdephysiotherapeuten und Partner in der Online-Akademie, Chris Debski.
Einen schönen guten Abend zusammen.
An meiner Seite wird gleich, so hoffe ich, er hat noch seinen Kaffee hier stehen, der Hofreitmeister erscheinen, mein lieber Mann Wolfgang Krischke. Den pfeife ich auch gleich mal daher. Ich weiß nicht, was er noch tut. Irgendwelche wichtigen Dinge. Mein Name ist Christine Krischke. Ich bin die Direktorin unserer Hofreitschule und ja, wie ich hoffe, unersetzlicher Bestandteil unserer Fragestunde. Wir haben euch
Auf
diesmal
jeden Fall.
mit einer Frage konfrontiert, die sicherlich ganz vielen Leuten im Kopf rumgeht. Da geht es nämlich drum, um den Kopf. Aber es kamen nicht allzu viele Fragen dazu. Wahrscheinlich, weil ihr denkt so, ja, verkopftes Reiten, wie intuitive Entscheidungen das Reiten beeinflussen, weiß doch jeder. Wir wissen auch, wie Krischkes darüber denken. Vielleicht werdet ihr euch noch wundern. Mal schauen. Als erstes möchte ich Steini vom Rehbrock mal eine Frage erlauben. Sie sagt, könnt ihr bitte mal differenzieren, wo für euch verkopftes Reiten anfängt? Ich habe bei euch gelernt, auf ein gutes Bauchgefühl zu achten und mich nur mit einem Plan an die Arbeit mit dem Pferd zu machen. In meinem alten Stall galt das schon als verkopft, wenn man mit Plan ans Pferd geht. Meint ihr, das technische Abspulen von Gelerntem und das Suchen von kleinsten Abweichungen vom Idealbild? Tatsächlich meine ich das gar nicht so, wenn ich von verkopftem Reiten spreche. Ich spreche von technisches Abspielen von Gelerntem, nein, von ständigem sich wieder vorsprechen, also tatsächlich mit Sprache arbeiten, sich wieder, jetzt muss die innere Hand hoch. Oder das darf man nicht. Das sind so typische Gedanken des verkopften Reiters, der nicht auf sein Bauchgefühl hört, sondern etwas von außen wie heißt das? Wie gelernt? Extens habe ich hier. Explizit gelernt. Naja, ihr werdet es schon gleich noch von mir hören. Also als in Sprachform gelernt und dann in Sprachform für sich selber wiedergibt. Das geht nur über den Frontallappen und das bedeutet, das macht man sich ganz bewusst. Da arbeitet der Verstand. Das meinte ich eigentlich damit. Hast du das anders verstanden, Chris?
Nee, ich bin da total bei dir. Da ist er tatsächlich.
Ein 10-Minuten-Bericht über
Von
Westernreiten.
einer Ranch in
Mecklenburg-Vorpommern.
Schleswig-Holstein, nee, vom Servus TV, was ja eigentlich ein bayerischer Sender
Und
ist.
das hast du dir eben noch eingepfiffen,
Ja,
statt zu uns zu kommen.
weil ich denke, wir sollten uns an den Sender wenden und nicht an NDR.
Also, dass das Servus TV mal was über uns macht.
Ja.
Jetzt nach 20 Jahren Hofreitschule uns mal wahrnimmt.
Ja.
Ja, gut, so viel am Rande. Bei der ersten Frage bist
Okay.
du kompetent und darfst nicht mitreden, aber der Chris, der hatte noch was dazu zu
Ich
sagen.
jetzt aber.
Ja, was ist der Kopf?
Genau. Nee, ich bin da total bei dir. Also das, ich finde es auch sehr tatsächlich schwierig für viele Leute, das dann wegzulassen. Was du gerade gesagt hast, die Wörter sich die ganze Zeit zurechtlegend, was man machen muss, wo ich mich dann manchmal auch frage, ob das verstanden ist, was man da eigentlich sagt. Dass man so einen sehr technischen Ablauf vor Augen hat, den verbalisiert, weil darum geht es ja, also in Worte zu fassen, was man machen soll oder wiederholen, und dann teilweise sogar auch abbricht, das Pferd in der Bewegung unterbricht, sich selbst in der Bewegung unterbricht oder gar nicht zu der Bewegung kommt, die man eigentlich machen möchte, weil man zu sehr mit der Verbalisierung beschäftigt ist von dem, was man da vorhat.
Genau. Charlie Futti findet den Spagat sehr schwierig zwischen dem inneren Bild, das sie sehr genießt, weil ihr Pferd gut darauf reagiert, und dann dem verkopften Reiten, zum Beispiel in der Ausführung der Lektion und gegebenenfalls kleinkarierter Korrektur. Das blockiert sie nämlich mit ihrem Pferd eher. Wie trennt ihr das in eurem Kopf voneinander, fragt sie uns. Ja, sie weist schon darauf hin, dass dieses Intuitive hat zwei Seiten und auch das Verkopfte hat zwei Seiten. Ist denn das innere Bild wirklich etwas Verkopftes? Das ist es doch nicht. Das innere Bild ist doch etwas, das ich meinem Stammhirn abfordere, dass es sich schon vorstellt, wie die Bewegung sich als nächstes anfühlen wird.
Wenn du aber mit dem inneren Bild an der falschen Stelle arbeitest, dann ist es verkopft. Also, wenn du erstmal noch schönen guten Abend. Ich wusste gar nicht, dass ihr schon im Gang seid. Entschuldigung. ein ganz einfaches Beispiel. Ihr habt jetzt eure Trabarbeit gemacht und sagt, ich gehe jetzt gleich an den Galopp. Und dann ist das Pferd schon im Galopp im Kopf. Und es fängt an zu zackeln, es wird heiß und es macht blöde Bewegungen. Da ist dann das innere Bild leider falsch im Kopf. Das ist auch verkopft. Oder ihr lasst bestimmte Bewegungen gar nicht zu, weil ihr immer sagt, nein, 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 will das nicht, nein, nicht dieses, nein, nicht das, nein, nicht dies. Das
ist auch, zum Hund zu sagen, nicht Sitz.
Ja, das ist auch verkopft. Also es ist nicht nur verkopft, wenn wir es verkopft nennen wollen, zu sagen, ich muss da nach einer bestimmten Lehre und muss nach bestimmten Dingen aus dem Buch arbeiten. Das andere ist auch, wenn du, wie gesagt, wir reden ja viel von den inneren Bildern, aber mit einem falschen inneren Bild zu arbeiten, macht die Pferde genauso mürbe, wie nach dem Buch zu arbeiten.
Das finde ich eine total wichtige Geschichte, das nach dem Buch arbeiten. Es gibt ja sehr viele Leute, die sehr belesen sind und Bücher auswendig gelernt haben und dieses auswendig Gelernte dann umsetzen wollen. Also wirklich einen technischen Bauplan, Ablaufplan für das Zusammenbauen einer Lektion im Kopf haben. Ganz schlimm wird es dann bei Autoren, die da auch quasi einen sehr guten Ablaufplan bieten. Ja, also so Autoren, Boucherismus, Racine etc., die haben sehr, sehr lange Ausführungen. Racine hat, glaube ich, 70 Seiten zum Schulterherein geschrieben. Und da kann man sehr verkopft werden in dieser Art der Reiterei, weil man dann auch rechts und links davon nichts mehr zulässt. Und aber den Ablauf wirklich Wort für Wort im Kopf hat. Und wenn man so da dran geht, dann wird es natürlich wirklich schwierig. Also dieses nach dem Buch arbeiten ist etwas, das funktioniert nur sehr geringfügig. Ja, je nachdem, was man da für Bücher nimmt. Wenn man gute Bilder hat in einem Buch, ist es schon mal manchmal viel besser, als wenn man einen technischen Ablaufplan hat. Ja, nicht umsonst, da gab es halt damals auch Kupferstiche, um ein Bild davon zu bekommen, wie soll es denn aussehen, weil nur der Text vielleicht auch missverständlich sein kann. Von schlechten Übersetzungen mal noch ganz abgegangen. Ich wollte noch mal was anderes hinein. Wie trennt man das im Kopf voneinander? Also ich trenne das vor allem durch einen Korridor, indem ich also wirklich sage, okay, das Pferd oder auch Reitschüler, wer auch immer, darf sich in einem Korridor bewegen. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt nicht nur die technische Anleitung, sondern es gibt ja auch noch das Ergebnis, was ich vielleicht gar nicht haben wollte, was aber trotzdem ein Weg sein kann. Wir haben das im letzten Seminar auch gehabt, dass man sagt, hey, du musst das einfach auch mal weiterlaufen lassen, du musst diesen Fehler mal zulassen, den du glaubst, der da entsteht. Du weißt ja noch gar nicht, was dann kommt. Du weißt gar nicht, was dein Pferd dir gerade gibt, ob es vielleicht gerade ein Geschenk macht in eine andere Richtung. Wolfgang hat gerade schon gesagt, es fängt an zu galoppieren. Du hast am Galopp gedacht, warst aber noch mal beim Trab. Vielleicht musst du da was zulassen, um dann auch zu verstehen, aha, was habe ich denn da getrieben? Ach, ich habe an Galopp gedacht. Wenn du aber dann den Galopp nicht zulässt oder halt sofort abbrichst und dann in dieses Overcontrolling auch reinkommst, dann wird es ziemlich schwierig. Und ich finde, da muss einfach ein Korridor sein für: Ich lasse jetzt mal geschehen. Ich habe eine Anweisung gegeben, ich habe eine Hilfe gegeben, ich habe mir was vorgestellt. Und dann, wir hatten das, ich habe dann zu einer Reiterin gesagt, jetzt genieß einfach mal. Genieß das, was du gemacht hast, egal was da kommt. Lass das jetzt einfach mal zu und dann guck mal nach 2 Sekunden weiter oder nach 3.
Also was ja vollkommen richtig ist, ist, dass man mit einem Plan an seine tägliche Arbeit rangehen soll. Dass man will ja ein kleines bisschen besser sein als gestern. Und dass man dann sagt, also ich arbeite nicht an allem heute. Also wir werden heute nicht besser Schulter rein, Traver, rückwärts gehen, aufsteigen, üben und angaloppieren können. Aber eine Sache. Und bis dahin halte ich den Ball mit dem, was wir schon so können, flach. Und dann gehen wir an unsere Kernaufgabe, von der ich mir heute einen Fortschritt verspreche. Das ist der Plan. Die Praxis sieht meist so aus. Schon beim Aufsteigen merke ich, heute üben wir Aufsteigen. So, wenn ich dann aber tatsächlich verkopft bin und sage, naja, das nehme ich jetzt mal hin und ich gehe also mir schon wieder mit Worten meinen Plan so zurechtlege und über mein Bauchgefühl hinweggehe, dann habe ich ein Problem damit. Und ich glaube, dass wir, ich habe mir das zumindest angewöhnt, dass du diesen Worte finden im Kopf, diesen zu sehr hier vorne denken, ganz gut beikommst, wenn du Pausen machst. Und zwar relativ lange Pausen in den einzelnen, also im Sattel. Stehen, Pause, atmen, sich selber wie einmal kurz Augen zu fühlen. Wo ist mein Po, wo sind meine Bügel, was macht mein Pferd? Eine Pause nehmen. Und dann nochmal neu und im Hier und im Jetzt mit Gefühl losreiten. Das hilft ganz oft ganz viel, dass man sich wieder zurückholt, weil wir eben so verstandesmäßig so verkopft sind in der modernen Welt. Wir haben ja nur noch wenig, wo wir unsere Instinkte wirklich zulassen. Okay, ich mache mal weiter. Ich habe für euch ein paar Definitionen vorbereitet. Solange ihr noch frisch und munter seid und euch noch konzentrieren könnt, lese ich euch die mal runter. Zum einen sprechen wir von Intuition. Intuition entspringt einem entwicklungsgeschichtlich sehr alten Nervensystem, nämlich dem Darmnervensystem. Da sind mehr Nervenzellen zugange, um den gesamten Darm ummantelnd, als zum Beispiel im Rückenmark.
Also es ist deutlich länger, der Darm. Etliche Meter.
Ja, aber auch die auch pro Quadratzentimeter, die Dichte von Nervenzellen. Da findet also ganz viel statt und man geht heute davon aus, dass Intuition genau da zu Hause ist und in Abstimmung mit Gehirnbereichen natürlich dazu führt, dass man eine Fähigkeit hat, in Sekundenbruchteilen instinkthaft Einsichten zu erlangen, ohne den abwägenden Gebrauch des Verstandes. Zum Beispiel ohne alle Zusammenhänge zu verstehen oder entgegen vernünftiger Gegenargumente.
Das sogenannte Bauchgefühl.
Das Bauchgefühl. Das gibt es überall im Tierreich und braucht man zum Beispiel für eine blitzschnelle Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Ich will sagen, unser Pferd hat auch Intuition und denkt auch mit seinem Darmgehirn. Das Unbewusste ist also in der Lage, weitaus mehr Informationen zu berücksichtigen als das eigentliche Bewusstsein. Das ist zwar präzise, kann aber nur mit wenigen Informationen zugleich zurechtkommen. Ganz viel wird vom Darmgehirn beigesteuert. Intuitives Handeln setzt aber etwas voraus, und zwar implizites Wissen. Implizites Wissen ist können, ohne zu wissen wie. Das Wissen steckt implizit in dem Können. Es fehlen die Worte, um dieses Können zu beschreiben. Es ist zum Beispiel die Fähigkeit, auf dem Fahrrad das Gleichgewicht zu halten. Man beherrscht damit implizit ganz komplexe physikalische Regeln von Neigungswinkel, Geschwindigkeit, Kreiselgesetzen und so weiter. Aber man kann es nicht beschreiben. Man kann es nur einfach tun. Dieses implizite Wissen wird meist auch durch implizites Lernen erworben. Das ist die unbewusste oder spielerische Aneignung von Wissen beim Ausüben einer Tätigkeit. Bei Kindern zum Beispiel die Sprache, bei Erwachsenen zum Beispiel immer motorische Fähigkeiten, wie zum Beispiel Radfahren. Bis hierhin sind Mensch und Pferd eigentlich gleich kompetent. Jetzt kommt aber was, dieses implizite Wissen wird gegenübergestellt dem expliziten Wissen. Und das explizite Wissen ist eindeutig mittels Sprache kommunizierbares Wissen. Fertigkeiten lernt man meist implizit aus dem Bauch und Gefühl heraus. Fakten werden explizit gelernt. So, um aus so gelernten Fakten, Worten, die man im Reitunterricht hört oder Dinge, die man in Büchern liest, nun implizites Wissen zu machen, um das intuitiv anwenden zu können, braucht es Automatisierung, das heißt Wiederholung. Und Automatisierung macht aus explizitem Wissen implizites Wissen. Zum Beispiel beim Autofahren. Zu Anfang lernst du es ganz explizit. Da ist die Kupplung, da ist die Bremse, rabums, rabheng. Und dann wird es irgendwann implizit. Dann kannst du aber auch nicht mehr erklären, wie oft hast du geschaltet auf den Weg hierher. Okay. Dann sind noch zwei Dinge, die werden abgehen. Das eine ist die Selbstüberschätzung und das andere ist die Selbstunterschätzung. Wir haben ja schon ein paar Mal so über Kontrollwahn und Ähnliches geredet, aber ich werde es hier trotzdem nochmal zum Besten geben. Da gibt es zum einen den Dunning-Kruger-Effekt von den beiden Wissenschaftlern, die Dunning und Kruger hießen, 1999 erforscht, bezeichnet die Neigung inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können zu überschätzen. Unwissenheit führt oft zu mehr Selbstvertrauen als Wissen. Einschränkend haben die aber auch ein bisschen später dann noch dazu gesagt, Frauen neigen dazu, ihre Begabung eher geringer zu bewerten als Männer. Also diese Selbstüberschätzung ist bei Frauen nicht so weit verbreitet. Und dann das Gegenteil von der Selbstüberschätzung ist die Selbstunterschätzung, nennt sich Hochstapler-Syndrom. Es ist die Wahrnehmung sehr kompetenter Personen, den Erfolg nicht verdient zu haben. Massive Selbstzweifel haben die hinsichtlich ihrer eigenen Fähigkeiten und sind unfähig, sich selbst Erfolge zuzugestehen. 70% aller Menschen empfinden sich in bestimmten Situationen als Hochstapler. Also unterschätzen ihr Können. Jetzt möchte ich mal, dass ihr mal so reinfühlt mit eurem Pferd. Wo steht ihr denn wirklich? Kann man das selber beurteilen, frage ich mich. Es gibt noch einen weiteren Aspekt und den habe ich eben schon kurz erwähnt. Das ist der Kontrollzwang. Es ist eine Zwangshandlung. Das heißt, es ist etwas, das aus einem ganz tiefen Stammhirnbedürfnis kommt, bei der die betroffene Person wiederholt Kontrollen ausführt, die das Eintreten potenziell gefährlicher Situationen vermeiden sollen. Damit haben wir es beim Reiten sehr oft zu tun. Ja? Und da muss man auch da mit sich mal ins Gericht gehen, sich mal hinsetzen und sagen, was beim Reiten mache ich alles, um irgendwas zu verhindern, was ja doch nicht kommt? Und was würde passieren, wenn ich es mal nicht verhindere und es wirklich käme? Käme es zum Steigen und Überschlagen, wenn ich mal nicht am Zügel ziehe? Solche Gedankengänge. Aber gut, das ist wieder in Worte gefasst. Bei so Wahrnehmungsstörungen, also ich selbst überschätze mich, ich selbst unterschätze mich oder ich habe diesen Kontrollzwang, da können Pferde uns nur sehr bedingt folgen. Ja, ich kenne auch Pferde mit Kontrollzwang. Ich kenne auch Pferde, die sich gar nichts zutrauen. Ich kenne auch Pferde, die sich völlig selbst überschätzen. Also mein kleiner Terrier zum Beispiel glaubt, er ist ein Tyrannosaurus Rex. Also sowas gibt es im Tierreich auch. Aber wenn das so pathologische Züge annimmt und man es als Mensch sich da sehr gehen lässt, dann werden Pferde unverständlich, sagen wir mal. So, wir machen weiter mit eurem Fang. Ich hoffe, wir haben jetzt so ein bisschen das Themenfeld beleuchtet. Wie ist es denn bei uns? Steven Berg möchte gerne wissen, oder erzählt uns zunächst, meine Frau, Stevens Frau, ist sehr verkopft. Ich, also Steven, ist sehr intuitiv. Vergleiche es gerne mit einer Waage, die nicht so sehr in die eine Richtung ausschlagen sollte, mit dem Oberbegriff Freude an der Arbeit. Wie legt ihr eure Gewichtung? Beziehungsweise seid ihr auch unterschiedlich? Sind wir unterschiedlich?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Wir sind beide wirkliche Bauchmenschen.
Sehr intuitiv.
Wir entscheiden unfassbar schnell aus dem Bauch heraus. Also nicht nur Dinge, die, wenn wir mit den Pferden umgehen, das hat auch geschäftlich häufig Folgen, also wie zum Beispiel bei der Corona-Krise. Wir haben unfassbar schnell reagiert und auch nachhaltig reagiert. Da würden andere vielleicht Monate drüber nachdenken, mehr als die Hälfte der Pferde zu verkaufen und so weiter, den ganzen Laden auf den Kopf zu stellen. Nein, wir sind Bauchmenschen und das ist, glaube ich, auch unser großes Plus, was die Christine und ich hat. Wir können beide aus dem Bauch entscheiden, wir können auch ich kann dazu stehen, was Christine entscheidet und Christine kann dazu stehen, was ich entscheide. Das ist ja auch ganz wichtig in einer Partnerschaft. Und ich denke, das Gleiche muss auch in der Partnerschaft zwischen Mensch und Pferd da sein. Dass auch das Pferd die Reaktion des Menschen aus dem Bauch heraus akzeptiert und versteht. Wenn die Reaktion fair und gerade ist, versteht das jedes Pferd. Ist absolut in Ordnung. Ja. Man muss dann nicht mit dem Pferd drüber diskutieren, habe ich jetzt nicht so gemeint, wollte ich nicht so oder was weiß ich. Pferd sagt einfach, so ist deine Ansage, ja, dann mache ich das so. Genauso macht das Pferd natürlich auch eine Ansage und dann müssen wir auch sagen, okay, kann ich mit leben, solange ich nicht in Gefahr komme, ist das alles in Ordnung. Wir dürfen eins nicht vergessen, wenn wir uns hier abends unterhalten bei Frag die Krischkes, wir unterhalten uns nicht über Sportpferde, wir unterhalten uns über Pferde, die in der Reitkunst bewegt werden. Und wie weit ihr mit der Kunst kommen wollt, das ist euer eigenes Ding. Aber ich rede dabei auch dann nur ganz beschränkt von Zwang. Denn wir müssen uns selbst entscheiden, wie weit wollen wir gehen. Wenn das große Ziel die Piaffe und die Pirouette ist, dann muss ich auch mal schauen, ist mein Pferd überhaupt in der Lage, das mitzumachen. Das ist nämlich auch eine Sache, die ist vernunftgeprägt, die ist nicht aus dem Bauch heraus. Ja? Und da muss man so Unterschiede machen. Aus dem Bauch heraus müsst ihr jeden Tag beim Training reagieren. Ihr müsst selbst entscheiden, was ist gerade richtig.
Jede Sekunde justierst du deine Hilfen genau danach.
Wer Kinder hat, muss das ja auch mit den Kindern machen. Ihr müsst ja auch, ihr habt jeden Tag, die Kinder kommen von der Schule oder wollen nicht zur Schule oder was weiß ich. Ihr müsst jeden Tag mit den Kindern ein Programm erarbeiten, dass ihr zusammen leben könnt. Und da könnt ihr ja auch nicht jeden Tag erstmal kurz euch im Internet oder in einem Buch Hilfe holen oder jemanden anrufen.
Genau, aus dem Buch vorlesen, so Kind, heute gibt es Frühstück.
Das macht ihr auch aus dem Bauch heraus und das ist bei den Pferden genau das Gleiche. Ob das nachher gut gelingt, das sieht man bei Kindern meistens, wenn die erwachsen werden, und bei den Pferden, wenn ihr sie 2-3 Jahre gearbeitet habt, dann sieht man auch, ob es gelingt oder nicht. Wenn nicht, kann man sich ja noch ein bisschen Hilfe holen. Okay.
Da schwang jetzt wieder so was Wichtiges mit 2-3 Jahre gearbeitet. Ich finde es total wichtig, weil das, was vielen Leuten gar nicht so klar ist, und ich habe es die letzten 3 Male, ich glaube, ich muss es jedes Mal am besten wiederholen, diese Aussage, die du da auch zwischendurch tätigst, mit welchem Maßstab du da dran gehst, beziehungsweise der Maßstab gar nicht existiert. Dass du vielleicht sagst, okay, das hat keinen Sinn, und das Pferd ist nicht geeignet für das, was wir vorhaben, und der braucht vielleicht einen anderen Platz irgendwo, aber grundsätzlich hat ein Pferd sehr, sehr lange Zeit und es entwickelt sich etwas durch das Anwenden des Bauchgefühls und Wissen. Also Wissen, was da ist, aber was eigentlich nicht technisch abgespult wird, sondern halt in deinem Bauch drin ist in eurer Anwendung drin ist. Weil ich hatte mir jetzt gerade noch mal Gedanken zurechtgelegt, auch wie sieht es eigentlich bei mir aus? Ich bin so ein bisschen schizophren, was das angeht. Ich kann mir unheimlich schnell autodidaktisch Wissen aneignen, das dann durch Trial and Error anwenden, versuchen, trainieren, üben und es dann in einen Autopiloten verwandeln. Ich vergesse das Technische dann. Ich mache das nicht mehr. Ich denke dann nicht drüber nach, was will ich da eigentlich erreichen? Was ist der nächste Schritt? Erst dann, wenn vielleicht etwas nicht so funktioniert, wenn Fehler passieren oder was auch immer, oder ich in eine Sackgasse irgendwie fahre, dann ist es so, dass ich nochmal das Buch aufmache oder nochmal mir was anschaue, mir einen Rat hole, wie auch immer. Und das, wir treffen ja am Tag über 20.000 Entscheidungen, ohne sie so wirklich bewusst zu machen, sondern dass wir fahren auf Autopilot. Also wir haben Wissen, was wir anwenden. Wir haben erworbene Intelligenz in diesem Bauchgefühl, wenn man so will, was wir so einfach in unsere Entscheidungen einbeziehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei dieser Sache, dass das eben nicht so verkopft stattfindet. Dass man geht mit dem Plan daran, aber man arbeitet intuitiv dann in seiner Gemeinsamkeit mit dem Pferd oder mit dem Reitschüler. Ja, und das ist dann gar nicht mehr so, hey, dass man überlegt, oh, hat er jetzt einen Grad zu hoch die Hand genommen? Hat er einen Grad zu tief die Hand genommen? Und da verlässt man dann auch so diesen Bereich von, ich kann das so erklären. Nee, das, was dann folgt, ist weniger eine technische Anleitung, sondern das geht dann meistens eher auch oftmals in so eine Mentaltrainingsgeschichte, dass man eher gucken muss, wie kriegt man da den Reitschüler oder die Person, mit der man da gerade arbeitet, von diesem Verkopften weg. Ja, dass man sagt, jetzt lass mal was geschehen, mach mal die Augen zu oder mach mal jetzt gar nichts, ne? Und lass mal dein Pferd machen, weil dein Pferd hat es schon lange verstanden, dein Pferd kann es schon vielleicht, auch steckt ja schon drin. Ne? Wie Wolfgang immer sagt, wir holen das raus, was im Pferd schon drin steckt. Ja, und genau. Deshalb ist dieses Technische, also ich zumindest, ich verlasse das dann irgendwann und wende Bauchgefühl an.
Sehr gut. Anheim Stark fragt uns, wie schafft ihr es in solch verkopften Momenten, in denen vor lauter Planung und Theorie über eine bestimmte Bewegung das Gefühl ganz in den Hintergrund tritt, wieder zum Fühlen zu kommen?
Ich habe das nicht.
Ich habe das auch nicht. Ja. Und wenn, nee.
Ich habe das nicht.
Ich würde eine Pause machen. Ich würde einfach stillstehen und sagen, hallo Kopf, kannst mal.
Ja, das ist ja die Vernunft. Naja, man kommt ja mal in Situationen, wo das nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht oder das Pferd. Wir arbeiten ja auch mit Hengsten, die haben ja auch noch manchmal eigene Ideen durch ihre Hormone und Gefühle. Und da muss man eben manchmal auch sein Vorhaben umplanen. Aber das muss ich in dem Moment machen. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, ich setze das jetzt hier heute durch, mein Vorhaben. Merke aber, dass mein Pferd nicht mehr bei mir ist.
Aber da sagt dir doch dein Bauch, das probiere ich jetzt mal so.
Ja,
dann, das wird gefährlich. Komm, wir machen mal was anderes.
Ja, ich mache was anderes. Oder ich schmeiße meinen ganzen Plan hin und sage, okay, komm, alles runter, geh dich wälzen. Hm. Heute ist nicht dein Tag. Aber das, was ich eben noch sagen wollte, das, Chris, du sagtest, dass wir uns entscheiden, vielleicht das ist doch nicht das richtige Pferd für uns. Aber häufig ist es auch erstmal so, dass wir sagen, okay, vielleicht ist das nicht deine Aufgabe, Pferd. So, vielleicht bist du nicht ein gutes Reitpferd. Aber dafür hat es vielleicht Qualitäten, etwas anderes zu tun. Vielleicht wird es ein gutes Pferd in der Freiheit oder wird ein gutes Pferd in Schulen über der Erde oder sowas. Das ist ja auch, wir sind da ganz frei. Das ist natürlich dadurch, dass wir viele Pferde haben und dass wir dieses Unternehmen Hofreitschule haben. Wir können uns das leisten, zu sagen, schauen wir mal, was draus wird. Das ist natürlich für Menschen, die sagen, ich habe jetzt nun mal nur dieses eine Pferd und ich habe...
reiten, weil alle reiten in meinem Bekanntenkreis und ja. Ich bin in einem Stall, die haben da kein Verständnis für, wenn ich jetzt hier, der darf, in der Halle darf kein Pferd freilaufen.
So. Und da kommt dann zum Beispiel auch das Verkopfte dazu, dass man das Gefühl nicht mehr zulässt und gar nicht mehr merkt, mein Pferd eignet sich da nicht für. Ich habe mich falsch entschieden. Oder andere haben sich entschieden, mir das falsche Pferd zu verkaufen.
Sarah Ordewich, lasse ich als Nächste zu Wort kommen. Macht ihr trotz der Jahre an Erfahrung auch intuitiv Dinge falsch?
Klar.
Oder seid ihr euch immer voll bewusst, was ihr da macht, zum Beispiel bei nicht vorhersehbaren Situationen? Pferd erschreckt sich, man zieht am Zügel.
Klar. Natürlich passiert das.
Logo.
Um Gottes Willen.
Ja, aber ich lasse meine Fehler auch zu, so wie ich auch beim Halcon bei meinem Pferd Fehler zulasse. Und dann redet man darüber.
Ich glaube, dass wir eine ganze Menge Fehler machen. Aber die Erfahrung eben ist es heute auch, dass wir merken, das war falsch. Das führt zu nichts. Und dann die Strategie zu ändern. Das ist, glaube ich.
Schnell die Strategie dann zu
ändern. Das ist, glaube ich, der Vorteil, den wir haben, durch die viele Erfahrungen, die wir haben. Aber falsch machen, jeden Tag machen wir was falsch. Definitiv.
Ja. Ja.
Das auch.
Ja, aus einem ganz anderen Bereich, Business Coaching, da bin ich ja gerade auch so ein bisschen dabei, Leuten auf den richtigen Weg irgendwie, die so ein bisschen zu begleiten, selbstständig zu sein, selbstständig zu werden. Und in dem Bereich ist es auch so, es gibt so Fehlervermeider und die Definition von Fehler ist, glaube ich, in vielen Köpfen auch falsch. Dass sie nämlich sagen, okay, ich darf gar keine Fehler machen und Fehler ist auch was Schlimmes. Nee, Fehler ist einfach, man kann dankbar sein für Fehler, für die meisten jedenfalls.
Die man
denn es sind die Punkte, wo ich lernen kann. Es sind die Punkte, wo ich umdenken kann. Es sind die Punkte, wo ich zurückblicken kann und dann sagen kann, oh cool, gut, dass das passiert ist. Ja, das war vielleicht nicht richtig. Aber hey, das hat mich weitergebracht, weil das hat mich zum Umdenken gebracht. Mensch, wäre ich da vorher drauf gekommen? Ah ja, danke, dass ich da hingekommen bin, denn ich habe mich nochmal fokussiert, ich habe mich nochmal reflektiert, ich habe nochmal geguckt, habe es danach anders gemacht und siehe da, der neue Weg war genau der richtige. Und ich kann da nur jeden ermutigen, halt eben auch Fehler zuzulassen, den Begriff Fehler für sich anders zu definieren. Ja, es gibt Dinge, die sollte man vermeiden. Das ist also grobe tierschutzrelevante Mechanismen anwenden. Aber selbst dann, wenn ich das in der Vergangenheit gemacht habe, weil ich wieder besseren Wissens oder vielleicht auch, weil ich es nicht besser wusste, von anderen den Schlaufzügel empfohlen bekommen habe, die Flanken blutig geritten habe, all solche Dinge sind vielleicht bei manchem vorgekommen. Und dann fangen die halt an, oh, alles schlimm und so weiter. Es hilft nicht so viel, zurückzugucken, weil die Vergangenheit können wir nicht ändern. Wir können die Zukunft auch nur bedingt ändern. Das Heute können wir ändern. Wir können das, was wir heute machen und in diesem Moment, in dem wir leben, den können wir ändern und dann gucken wir nach vorne und haben uns aus diesen Fehlern können wir ja lernen und nur dann, wenn wir sie machen. Ja?
Und das ist ja in der Sekunde, wo es uns unangenehm ist, dass wir das jemals getan haben, wo wir das reflektiert haben, gesagt haben, ist das mit so einem unangenehmen Gefühl verbunden, dass das im intuitiven Wissen, im Damengehirn so verankert ist, dass wir in der nächsten Situation, wenn das auftaucht, garantiert drumherum schiffen. Wenn uns erstmal bewusst ist, dass das ein Fehler war, dass wir das nicht mehr wieder machen wollen, dann brauchen wir uns das gar nicht so, nein, nie wieder Schlaufzüge, sondern das kommt gar nicht mehr in Betracht.
Genau.
Es geht in die Intuition über, weil es mit intensiven Gefühlen verbunden war.
Aber auch bei diesem ganzen Technischen, also es gibt so viele Dinge, wo wir so Dogmen haben, auch im Kopf. Irgendjemand hat in einem Buch geschrieben, im Schulterhaarein musst du unbedingt innen sitzen. Der nächste hat reingeschrieben, du musst unbedingt außen sitzen. Ja. Da kann man so herrlich verkopft sein und versucht da technisch etwas umzusetzen mit irren Gewichtsverlagerungen und Anspannen von Muskeln. Fängt man an, dieses intuitive Reiten komplett links liegen zu lassen. Dass man also gar nicht mehr mit dem Körpergefühl reitet, sondern nur noch mit dieser Technik im Kopf. Ne? Und viele Reiter, die vielleicht ein gutes Schulterhaarein reiten und diese beiden Bücher nicht gelesen haben, wenn man die fragt, wo sitzt denn du, link, innen oder außen? Müssen die erstmal nachdenken. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Lass mich mal ausprobieren. Ich kann es dir vielleicht gleich sagen. Bisschen mehr innen vielleicht, aber ich weiß es nicht.
Ja, spannend, das ist total toll.
Da hast du gerade eine gute Seite aufgeschlagen. In der Frage oder in den Fragen hier davor, denke ich, dass ihr glaubt, dass wir die Bücher alle auswendig gelernt haben und nach diesen Büchern reiten. Das ist ein großer Irrtum. Ein ganz großer Irrtum. Wir reiten und lesen dann Bücher.
Das ist tatsächlich eine ganz interessante Sache. Wir erfinden Dinge beim Reiten und dann lese ich wieder was und dann sage ich, ach, das hast du doch schon x-mal gelesen, diese Stelle in dem Buch.
Hast du gar nicht gewusst.
Du nie verstanden. Ja. Aber erst wenn du es selber erfunden hast, stellst du fest, ach schade, das hat ja schon einer niedergeschrieben. Dieser Geistesblitz, der kommt nicht von dir, Christine.
Gut, dass die dir das damals schon aufgeschrieben haben. Ne?
Ja. Ja, und das ist ja das, was ich immer sage. Wir glauben ja heute auch mit den modernen Reitbüchern, das Reiten neu erfinden zu müssen und zu können. Nein, ihr Lieben, auch diese Unterschiede, die wir heute in der Reiterei finden, die findet ihr in der historischen Literatur auch.
Ja.
Der eine sagt Hü und der andere sagt Hott. Und trotzdem haben sie alle geritten und sind auch alle von A nach B gekommen. Mhm.
Die einen haben es versucht, dann eben analytischer und eher maschinell zu erklären und haben sich dann im Detail verloren. Weil du einfach darüber, wie reitet man ein Pferd, da kannst du nicht analytisch dran, weil es so viele unterschiedliche Pferde, so viele unterschiedliche Menschen gibt. Und dann verlierst du dich im Detail und dann werden die Bücher halt so umfangreich. Oder du gehst da so drüber weg und malst Bilder und sagst, du musst dich reinfühlen, brauchst einen guten Lehrer, der dir gute Bilder vermittelt, und ich spreche dann immer extra von Bildern und nicht von Texten. Es ist was ganz anderes, ob ich dir im Galopp sage, steh mal auf, sitz mal ein bisschen innen und halte die innere Hand etwas höher. Oder ob ich sage, stell dir mal vor, du sitzt in einem Kanu und musst außen paddeln, damit du um die Kurve kommst. Das ist ein Bild. Und dieses Bild kann derjenige mitnehmen. Versteht ihr, was ich meine? Also das eine ist analytisch, das kommt aus dem Fronthirn und muss erst dann über Automatisierung, es gibt die beiden Wege. Reitunterricht beinhaltet immer beides. Und das Schlimme für einen Reitlehrer ist, dass der ja am Rand steht und sein Kleinhirn und sein Darmhirn das alles mitmacht, was der Reiter da im Sattel fabriziert, Und wenn das Pferd Reaktionen zeigt, schon immer da immer dabei ist.
Ja, man reitet ja mit.
Man reitet wirklich mit als Reitlehrer. Und darum sind die Erfahrungen, die meine Reitschüler machen, auch immer meine Erfahrungen. Und die gehen auch alle in mein Darmhirn. Und da, aus diesen Erfahrungen kann ich auch nächste Entscheidung fällen.
Ich meine, viele von euch hören uns ja schon lange zu und sehen uns auch zum Teil zu und lassen sich auch von uns unterrichten. Dieses Wissen, was wir euch weitergeben, das ist einfach eine Essenz aus vielen, vielen Erfahrungen, die wir gemacht haben und wo wir uns große Mühe geben, die einfach darzustellen, so einfach wie überhaupt nur möglich darzustellen, es nicht so kompliziert zu machen. Denn Reiten an sich ist schon schwierig, das muss man so sagen, ja. Da reden wir heute Abend ja auch drüber, Kopf und Gefühl. Aber das meiste, was beim Reiten vorherrschen sollte, ist meines Erachtens nach das Gefühl. Denn das hat was mit Physik zu tun, das Reiten, ganz viel mit Physik, mit Hebelkräften, die wir da oben anwenden. Und das andere ist Gefühl und natürlich auch Liebe. Und wenn die Liebe zum Beispiel verloren geht bei der ganzen Geschichte und der Zorn fängt an zu wirken, dann funktioniert das alles nicht mehr. Mhm. Ja? Und das sind die Gefühle, die wir zulassen müssen bei der ganzen Sache. Und wenn man dann das technische Wissen dazu bekommt, wie man das dann wirklich die eine oder andere Übung machen kann, dann wird das rund, die ganze Geschichte.
Ja.
Aber ihr Lieben, überlegt mal, ich gehe jetzt mal nach Südamerika, wo Menschen, das ist immer so mal ein Beispiel, wo viele Menschen wirklich noch ihren Broterwerb im Sattel verbringen müssen. Ja, die leben vom Pferd mit dem Pferd im Sattel. Die wenigsten von denen haben jemals ein Buch übers Reiten gelesen, da könnt ihr euch drauf verlassen, aber die haben ein unfassbares Wissen über Pferde, diese Menschen. Ein intuitives Wissen. Die wissen genau, was mit einem Pferd machen müssen, wenn dies und das passiert. Natürlich hat man eine Erfahrung, wenn du ein Hufgespür ist oder das, was du dann machen musst, aber die Reaktion auf das, was jetzt gerade passieren muss mit dem Pferd, das haben die im Bauch. Das kommt nicht aus
dem Buch. Das ist das Erstaunliche an den Renaissance-Büchern. Die sind auch viel weniger technisch. Die gehen auf Dinge wie, also, die erklären dir Lektionen, aber die sagen nicht, wann das Pferd reif ist für die Lektionen, weil das war in deren Gefühl und das war so selbstverständlich, weil das jeder um die Ecke gesehen hat. Also da ist ganz viel dem Gefühl überlassen worden. Und wir haben heute so von Natur aus das Gefühl nicht mehr. So muss also eigentlich jeder Reiter sein Reiten selber erfinden.
Ganz kurz, Chris, ich würde nur einmal kurz zum Beispiel der fliegende Wechsel. Der ist in so wenigen alten Reitlehren beschrieben worden. Das war normal, dass die wechseln müssen. So, jetzt kommst du wieder.
Nee, es passt total super, ja. Und wenn du die gefragt hättest, wie machst du das, dann hätten die es nicht erklären können, weil man einfach so gemacht. Macht man halt so. Weil du gerade geschichtlich gesagt hast, also es ist ja auch sehr auffällig, dass eigentlich erst mit der Industrialisierung hält ja dieses Technische so ein. Die Faszination der Menschen für Maschinen war so groß, dass sie das Pferd dann angefangen haben, auch zu mechanisieren in ihren Schriften. Also Seeger, Boucher, Steinbrecht und so weiter. Das sind dann so diese Zeit, die geht so in diese Richtung dann, wo dann halt eben auch teilweise wirklich Berechnungen stattfinden, Überprüfungen von wie viel Gewicht ist eigentlich wo und wie viel Gewicht wird dann auf die Hinterhand von der Vorhand übertragen, wenn man piaffiert und so weiter. Und das sind so dann auch die, ich sag mal, typischen Einschläge, wo man dann in dieses Verkopfte dann auch kommt. Heutzutage geht es dann in so Richtungen von falschen, richtigen Rotationen. Das ist mein Lieblingsthema, mit dem viele Leute auf mich zukommen. Kannst du mir das mal erklären? Und schau mal hier dieses Pferd und woran erkenne ich jetzt, wenn ich da drauf sitze, die falsche oder ungünstige Rotation und so weiter. Wo ich dann vielen Leuten sage, mach dir doch mal darum gar keine Gedanken. Guck dir doch an, wie das Pferd läuft und überlege, was dann die bessere Geschichte ist. Ja, es ist wichtig, dass Menschen sich mit solchem Wissen befassen. Es ist auch wichtig, dass man vielleicht über Dinge nachdenkt und versteht. Aber die meisten Reitschüler brauchen dieses Wissen nicht, sondern sie brauchen jemanden an der Seite, der sieht, was nicht in Ordnung ist und der ihnen dann die richtige Antwort geben kann und nicht eine unverständliche Antwort, über die sie mindestens 2 Monate bis 3 Jahre nachdenken müssen, sondern der ihnen dann sagt, Hör mal, stell dir vor, du wärst in einem Kanu und versuchst, mit der linken Seite zu paddeln. Und wenn ich das dann umsetzen kann, hat mir das weitergeholfen. Ist mir schnutzpiep egal, wenn das Pferd besser läuft, ob ich jetzt eine falsche oder ungünstige Rotation erkennen kann, an welchem der ganzen Gelenke die stattgefunden hat, mit welcher faszialen Verbindung und so weiter und so fort. Das ist toll, dieses ganze Wissen. Und es ist so wichtig, dass wir das haben und diese Pferde auch besser verstehen können. Aber ich glaube, dass gerade die Experten und Spezialisten müssen sich auf ein Niveau bringen können, bildhafte Sprache und auch sehr einfache Erklärungen zu finden, dass die Leute nicht verwirrt. Es hilft nichts, Experten zu konsultieren, die ihr Wissen so unverständlich zusammenbringen, dass ich zwar raufschauen kann zu denen, weil die das so toll erklären, obwohl ich nichts verstanden habe. Es gibt ja auch so Tendenzen, wo man sagt, also versuch das, was du als Experte kannst, so zu erklären, als wenn du es einem Fünfjährigen erklären würdest. Oder mach, im Marketing sagen wir, mach den Oma-Test. Wenn du dein Business deiner Oma erklären kannst und die versteht, was du tust, dann hast du auf jeden Fall schon mal eine gute Erklärung für dein Business, zum Beispiel um einen Businessplan zu schreiben. Ne? Also versuch es so einfach wie möglich zu erklären. Und wenn ich im Reiten so technisch werde, Abläufe so technisch versuche zu erklären und dann noch mit Biomechanik und all diesen Dingen komme, dass zwar ein Haufen von Leuten sehr fasziniert sind von dem, was ich an Wissen habe, aber mich eigentlich gar nicht verstehen. Dann habe ich nichts gewonnen, zumindest nicht fürs Pferd.
Nicht fürs Pferd. Ich habe noch einen Einstein für dich, den kennst du bestimmt auch. Albert Einstein hat gesagt, if you can't explain it simple, you don't understand it well enough. Und das finde ich auch sehr schön.
Heißt auf Deutsch, wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es wahrscheinlich nicht verstanden.
Verstehst du selbst nicht gut
genug. Verstehst du selber nicht gut genug. Mhm. Ich wollte noch sagen, mit deinem Beispiel der Rotation, wenn ihr weit genug in der Reiterei kommt, dann spielt das eine Rolle irgendwann. Dann kriegt man bestimmte Bewegungen noch besser hin. Aber wenn ihr zu früh an sowas denkt, kriegt ihr die Bewegung überhaupt nicht hin. Mhm. Ihr müsst es erstmal überhaupt in die Richtung bringen. Und dann spielt es eine Rolle, ob wir ein bisschen mehr vorne sitzen, ein bisschen mehr links sitzen, ein bisschen mehr rechts sitzen. Das spielt dann eine Rolle. Aber erstmal, wie gesagt, wenn ihr das innere Bild gar nicht umsetzen könnt, es verwirrt euch dermaßen, ihr kommt gar nicht dorthin. Ihr stagniert über Jahre auf der gleichen Stelle.
Das hätte ich nicht gedacht, dass wir an dem Thema zwei Praktikrichter.
Das habe ich dir heute Nachmittag schon gesagt. Ich sage, pass mal auf.
Das gibt es ja wohl. Ich will hier mal treiben, aber ist ja andererseits auch schön, weil es ist auch ein sehr schönes und ein Herzensthema von uns. Die Ursula Reinhardt hat auch noch eine Frage, die sich in die Richtung dreht, was wir nämlich machen. Wenn sich unsere rationalen Erfahrungen mit der akuten Intuition widersprechen, brecht ihr beispielsweise eine Lektion ab und reflektiert das Geschehene oder hat Intuition immer Vorrang? Bei mir hat Intuition immer Vorrang.
Bei mir ist
also
es so.
Wir haben ja auch manchmal Sachzwang. Wir haben ja da Publikum sitzen. Die erwarten ja, hier auf Passage Galopp-Pirouette zu sehen. Jetzt sitze ich auf meinem Pferd und der sagt, bitte heute kein Galopp. Aus irgendwelchen Gründen. Dann mache ich keinen Galopp. Ich spüre das. Und ich mache ihn nicht.
Dann erkläre ich es vielleicht
hinterher den Leuten. Ich steige ab und sage, ich habe heute keine Galopp-Pirouette gemacht, weil ich hatte das Gefühl, mein Pferd möchte nicht. Und dann geht das mit denen auf die Reise in deren Kopf, aber nicht in meinen und nicht in meines Pferdes. Also ich denke immer pro Pferd.
Ja, das sind aber die Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Aber es ist schon von der Frage her, wenn ich merke, dass ich mit meinem Intuitiven da nicht weiterkomme, dann kommt ein Strategiewechsel. Ob ich den am gleichen Tag mache, das sei dahingestellt. Häufig ist es so, dass ich sage, ich komme da nicht weiter oder ich habe irgendetwas übertrieben, habe das zu lange geübt oder zu viel, einmal zu viel. Häufig ja. So bei den Schulspringern ja. Ist es so, mach nochmal und bums, alles ist kaputt. Hättest du es mal gelassen, die lernen von einem Tag auf den anderen und zwar so unfassbar schnell. Ich sage mal, es dauert manchmal länger, das Pferd dafür zu präparieren und zur Halle zu bringen, als das, was in der Halle passiert. Ja? Und bei mir ist es so, wenn ich merke, da habe ich intuitiv was falsch gemacht, ganz einfach gesagt. Vielleicht versuche ich noch eine andere Strategie am gleichen Tag, aber häufig ist es so, ich breche ab und denk dann darüber nach, aber ich nehme mir nicht ein Buch. Denk dann darüber nach und komm nochmal dahin und sag, das machen wir heute mal anders.
Chris?
Nee, ich wollte nochmal ganz kurz euch danken, weil manche kennen die Geschichte. Ich habe 2007 völlig unvorbereitet bei euch im Publikum in einer ganz normalen Reitvorführung an einem Sonntagnachmittag gesessen und habe genau das erlebt, was du gerade erklärt hast. Irgendwas hat überhaupt nicht funktioniert. Du hast es abgebrochen, hast dich drüber gefreut, wie dein Pferd ansonsten andere Dinge tut, ist sehr gelobt worden und es war genau so zwanglos und ich habe es nicht verstanden. Diese ganze Reiterei, die ihr da gezeigt habt, in der Art und Weise, wie ihr mit Pferden umgeht, habe ich überhaupt nicht begriffen, weil ich in diesem technischen, sportreiterlichen Denken so drin war. Aber es hat mich so fasziniert, dass ich danach das ganze Kartenhaus habe zusammenfallen sehen und habe gesagt, hey, nee, so muss das gehen, das muss anders funktionieren und da muss ich umdenken und ich bin da so unfassbar dankbar für, dass das passiert ist und ich glaube, das nehmen so viele Leute, wir kriegen es ja jedes Seminar mit, dass Leute auf euch zukommen und sagen, danke. Danke dafür, dass sie das so weitergeben, dass das Wissen so weitergegeben wird und in einer so verständlichen, authentischen Form, dass wir Pferde zu Gesicht bekommen hier, die nicht kadavergehorsam zeigen, dass hier unfertige Pferde gezeigt werden, dass hier Prozesse gezeigt werden. Wenn ich 4 Seminare hintereinander besucht habe oder 1 und danach waren 3 nicht und dann komme ich zum 4. oder 5. Seminar und dann sehe ich dann auf einmal, Mensch, den einen Blonden, den haben sie versucht zu reiten, dem einen, das hat irgendwie nicht funktioniert, das haben sie auch erklärt. Und jetzt auf einmal, 5 Monate später wird erklärt, nee, der wird jetzt Schulspringer, weil Reiten gefällt dem nicht. Ne? Und wenn ich das nächste Mal wiederkomme, dann zeigt der schon Misère und dann zeigt der den ersten Ansatz von Capriole. Ne? Und dann sagt der Wolfgang, ja, komm mal in 3 Jahren wieder, was der dann macht. Wow, danke.
Vielen Dank.
Ja, wo du uns dazugeguckt hast 2007, war das am 3.4. in der 15 Uhr Vorstellung? Dann erinnere ich mich da noch dran, glaube ich.
Warte, redet ihr weiter?
Er geht jetzt gucken, wann das war. Wahrscheinlich hat er das Ticket aufgehoben.
Ich habe das irgendwo.
Das Ach Quatsch. Das kann doch nicht wahr sein.
Gut, mach mal.
Okay, ja, also insgesamt wollen wir, auch wenn wir hier Leute unterrichten als Week Students, wir wollen denen Hilfe zur Selbsthilfe geben.
Ja.
Und sie nicht abhängig machen von Worten, die Reitlehrer zu ihnen sagen. Es kommen immer wieder Reitschüler, die sind auch in so einer Art erlernter Hilflosigkeit. Die trauen sich gar nichts mehr selber zu machen. Die machen nur noch Befehle befolgen und fühlen sich dabei auch ganz okay. Also die bezahlen auch dafür gerne ihren Ablass. Sagen, hier hast du mein Geld, bitte gib mir jede Woche eine Stunde Unterricht. Wir lehnen das ab. Ich möchte, also da leidet das Pferd drunter, wenn es einen intuitionslosen Reiter tragen muss, der immer nur, wenn du sagst, halt die Nase gerade auf dem Pferd, ne? Also so der Tropfen, der aus deiner Nase tropft, muss auf ein wideres tropfen. So, Nase, zack, sitzt da wieder gerade, wupp, Nase. Das sind Dinge, die kann man prima zu Hause üben. Und das ist unser Bestreben. Ich möchte, dass sich Reiter unabhängig machen von Reitunterricht, indem sie Reitunterricht konsumieren wie eine Autowerkstatt. Da fahre ich ja auch nicht jede Woche hin und sage, kannst du bitte noch mal gucken, ob alle Schrauben fest sitzen? Ne? Oder also so noch mal Öl kontrollieren. Das kann ich auch selber. Ja, gut, das war mir wichtig. Soll ich noch weitermachen oder wollen wir es abbrechen?
Ich weiß nicht, wie blass sind. Wenn so etwas hilft,
der Hälfte. Wir haben schon noch.
Ja, dann ist es jetzt 10 vor. Dann lass uns doch noch einen Moment noch machen.
Ja.
Mach noch eine.
Chris, hast du geguckt?
Ich habe geguckt. Ich habe es jetzt spontan nicht gefunden. Ich reiche das nach. Zum nächsten Sprecher. Ich habe die Eintrittskarte noch.
Nein, tatsächlich.
Das ist so ein kleines Papierteilchen, ja.
Das ist ja verrückt.
Ich habe hier eine Frage gestellt bekommen, die nehme ich mal, die ziehe ich mal ein bisschen vor. Der konnte ich keine Überschrift geben. Ich habe sie nicht ganz verstanden beim stillen Lesen. Vielleicht wird es jetzt beim lauten Lesen besser oder eure beiden Gehirne helfen mir ein bisschen dabei. Die stammt von Henrike Puchitz. Puzicha. So, Puzicha. sind verkopftes Reiten und intuitive Entscheidungen nicht zwei Seiten derselben Medaille? Ich denke an den Mongolen in der Steppe, der sein Pferd reitet, und an denjenigen, der grübelt, wie weit der innere Hinterhuf unter den Schwerpunkt treten muss. Muss ich nicht in der Lage sein, meine Intuition ad acta zu legen, wenn ich mich weiterentwickeln möchte? Lehn dich in der Pirouette zurück zum Beispiel. Muss ich auf der anderen Seite nicht spüren, wann ich aus der Versammlung wieder vorwärts reiten muss, um den Schwung zu erhalten?
Ja, hast du doch selbst beantwortet.
Ja, hätte ich auch einfach nur mit Ja beantworten können. Aber hast du
den Team? Wolfgang hat ja vorhin auch schon gesagt. Ja, also an dem Punkt, wo ich mich weiterentwickeln möchte, da muss ich dann so ein bisschen vielleicht aus dem Bauchgefühl raus. Ja. Vielleicht schlage ich dann ein Buch auf, vielleicht fahre ich zu einem anderen Trainer, vielleicht hole ich mir da irgendwo ein Rad, vielleicht filme ich mich und gucke mal, ob ich das intuitiv eigentlich so mache, wie ich glaube, dass das sein soll. Und dann fällt mir auf, mache ich gar nicht so. Hinten sitzt. Solche Sachen sind so, glaube ich, ganz typisch so. Ich lehne mich nicht nach vorne. Ich habe meine Hände ganz ruhig. Ne? Gibt es ganz viele Dinge, glaube ich, wo man glaubt, dass man auch seine Körperbeherrschung so toll im Griff hat und ist dann nicht so.
Ja gut, aber da hast du schon recht, da kann man sich ja auch filmen. Aber ich meine, was sie eben gesagt hat, ich habe mir ganz, ganz, ganz viele innere Bilder eigentlich geholt, in denen ich Leuten zugeguckt habe. Und wenn ich denen nicht persönlich zugucken konnte, habe ich auch vieles in Filmen früher gesehen, heute im Internet, wo ich sage, guck mal, wow. Und dann gucke ich, analysiere das, wie macht er das oder die das. Und dann versuche ich das. Ich lese das nicht nach, sondern ich habe ein inneres Bild. Also ein Teil der schönen Dinge, die ich gesehen habe, das, da könnt ihr drüber reden oder denken, wie ihr wollt, sind von den Vollprofis, von der Top 10 der Stierkämpfer dieser Welt, die zum Teil unfassbar gut reiten können, unfassbar gut reiten können, die unfassbar gute Pferde haben und unfassbar gut reiten können. Ob die alle gut lesen können, das ist einmal dahingestellt. Aber die können Dinge mit, wie zum Beispiel Lea Vincent, da, eine junge Frau, die macht mir sehr mit ihren Pferden. Da ist ein Sprung wie der andere. Das ist jeder einzelne Sprung ist ein Stich.
Ein Gemälde
vor 300 Jahren. Und da muss ich sagen, wie macht die das? Mit welcher Präzision? Da gucke ich dann. Und dann das sind so meine inneren Bilder, die nehme ich für mich.
Deine Vorbilder.
Das sind, ja.
Ja. Aber wenn man, also mir geht es so, ich sehe einen Film und auch da geht es mir wie im Reitunterricht, ich reite das mit.
Ja, häufig.
Also mein Darmgehirn sagt so, guck mal, so würde sich das anfühlen, so, und das speichert Dinge in sein Repertoire, die ich dann abrufen kann, wenn ich in solche Situationen komme. Aber dann muss man sich, und das ist das Wichtige, auch immer wieder mal prüfen, ob das, was man fühlt und meint, auch wirklich stattfindet. Wie Chris sagt, mal filmen zwischendurch. Wir kriegen ja leider sehr häufig den Spiegel vorgehalten, weil bei uns ständig gefilmt wird, fotografiert wird. Und wir uns auch untereinander immer darauf aufmerksam machen mit, oh, da bist du aber nach vorne gekippt und sag mal, sind deine Steigbügel gleich lang, du hängst so schief auf dem Pferd oder so.
Wir manchmal auch
und wir haben halt Publikum. Auch drei große Spiegel hängen in der Bahn und die sind auch nicht höflich, die sind einfach ehrlich. Kann ich nur Werbung für machen. Das bringt einen immer wieder auf den Boden der Tatsachen, ohne dass es einen so frustriert, dass man dieses komische Syndrom da kriegt, das Hochstapler-Syndrom, wo man sich gar nicht mehr was zutraut. Aber es ist auch manchmal ganz heilsam. So, wow, das hat sich toll angefühlt. Und dann siehst du es auf dem Video und sagst, boah, hast du da geplumpst.
Ja. Guck mal hier. Da kommt eine Hundenase.
Eine Hundenase.
Wir haben Hundebesuch.
Wir haben Hunde zu Besuch. Na,
du? Das ist die Lotte.
Lotte? Lotte ist Lotte.
Ja.
Gut, ich würde tatsächlich an dieser Stelle, weil das andere hängt jetzt alles wieder zusammen. Und jetzt müsste ich für den nächsten Schritt, den wir gehen wollten, 1, 2, 3 lange Beiträge vorlesen, die alle sich um das Gleiche drehen. Das würde ich gerne beim nächsten Mal machen.
Ich würde jetzt gerne noch, das habe ich mir vorhin noch mal kurz aufgeschrieben, das werde ich aber beim nächsten Mal auch noch mal zum Schluss sagen, wenn jemand nicht beide Serien gesehen hat oder beide Folgen. was bei der ganzen Geschichte für mich das Wichtigste ist. Der beste Trainer, das ist euer Pferd. Das ist nicht der Reitlehrer. Der Reitlehrer kann euch nur die Tipps geben. Hör dem Pferd zu. Nimm von dem Reitlehrer Tipps an, aber ausführen musst du es täglich selber. Ja? Und das bleibt immer eine Interpretation in der Reitkunst. Denn du holst nur das raus, was in deinem Pferd drin ist. Und nimm den Reitlehrer nicht dazu, zu präzise zu reiten, sondern lass dir vom Reitlehrer zum Beispiel, was Chris eben sagte, die unruhigen Hände, Schenkelklopfen und sowas, das lass dir von ihm
aufzeigen.
Aufzeigen, also, und dir erklären, wie du das wegkriegst. Mhm. Aber die Ausführung deines Reitens an sich, das muss immer deine und die Interpretation deines Pferdes bleiben. Du wirst niemanden kopieren können. Man sieht das manchmal in verschiedenen Reitstilen, dass die Leute kopieren. Die kopieren den Reitlehrer 1:1 im Sitz, in ihrer Haltung, in allem Möglichen. Das schaffen sie nicht, sein Wissen und sein Können zu kopieren.
Ja.
Und das ist der Witz.
Ja. Soll ich auch noch ein paar Abschlussworte sagen? Die sage ich dann beim nächsten Mal auch noch hinterher.
Wenn du willst.
Ein paar Tipps von mir für euch, um zu intuitiv besseren Entscheidungen mit dem Pferd zu finden. Bewege dich viel, geh in die Natur. Unterbrich den verkopften Zustand durch eine Pause. Wenn du merkst, du bist verkopft, verbinde dich wieder mit deinem Körper durch Fühlen. Sag jetzt Augen zu, ich fühle rein. Lass Fehler zu. Falsche Entscheidungen sind Chancen und bereichern deinen Erfahrungsschatz. Vertrau darauf, dass du beim nächsten Mal implizit daraus gelernt hast, ins Darmgehirn gespeichert. Fühle wieder mehr. Lege 5-mal am Tag eine Augenschließpause ein, um zu fühlen. Fühle dein Pferd. Nimm dir genau Zeit, genau hineinzufühlen, was du eigentlich an deinem Pferd so gerne hast. Übe intuitive Entscheidungen. Such dir wiederholbare Konfliktmomente, zum Beispiel Scharren am Anbinder, und entscheide intuitiv, was den Konflikt beilegen kann. Werte das Ganze über Nacht aus und wiederhole den Konflikt am Tag darauf und geh wohlbedacht vor. Ähnelt dein Verhalten der Bauchentscheidung? Übe das. Das sind meine Abschlussworte.
Und Chris, hast du die? Ja, finde ich sehr schön.
Ich hab tatsächlich erstmal nichts hinzuzufügen, außer ich suche die Eintrittskarte raus.
Wunderbar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, nächsten Dienstag bei Frag die Krischkes, Intuition Teil 2 mit der Eintrittskarte von 2007 und dem Beweis, dass alles seine Richtigkeit hat.
Ich glaube das doch auch so.
Dankeschön, dass ihr alle dabei wart. Vielen lieben Dank, Chris, für das liebe Gespräch. Bis nächste Woche
euch allen.
Danke euch allen.
Tschüss. Macht's gut. Tschüss.